Mein nächster Hund wird auf Social Media mit Sicherheit erstmal nicht zum Thema gemacht. Weil, was ist da gerade los? Ich weiß es nicht. Aber dieses ungefragt Ratschläge geben, das kannst du doch so nicht formulieren. Also ich würde das so und so sagen. Das ist jetzt nicht ausgedacht. Ich habe all diese Nachrichten, die so beginnen, im Laufe der letzten 7 Tage bekommen. 1:1 genauso. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog & Talk auf einer Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. In dieser Folge möchte ich darüber sprechen, was ich bei meinem nächsten Hund nicht mehr machen möchte. Das ist auch eine Frage, die habe ich mal an meine Community weitergegeben und habe sie tatsächlich auch mit Freundinnen besprochen. Und ja, genau darüber spreche ich jetzt. Also für mich persönlich war eine Sache, die mir direkt in den Kopf kommt, natürlich alles perfekt machen wollen. Einfach auch von mir viel zu viel verlangen. Und erst wenn der Hund schon da ist, so dieses zig Dinge lesen und umsetzen wollen. Ja, es gehört alles so in diesen Kreis von perfekt sein. Nicht der Hund soll perfekt sein, sondern ich möchte perfekt sein. Ich möchte der perfekte Mensch für meinen Hund sein. Das ist so ein Druck, den ich mir ja auch immer mal wieder mache. Ich muss ganz ehrlich sagen, der erste Verlust von meinem allerersten eigenen Hund, der hat mich da auch nochmal extrem geprägt. Das ist auch tatsächlich was, wo ich immer denke, wenn ich die Leute gerade draußen, die, ich sag jetzt mal klassischen Petfluencer, die gerade draußen unterwegs sind und eben auch zeigen, wie lustig es doch ist, den eigenen Hund zu ängstigen und wie toll es doch ist, immer und überall Funktionen vom Hund zu verlangen und ja, dieses eine Diskussion vom Zaun brechen, weil man jetzt nochmal beweisen muss, dass man mächtiger ist als der Hund und irgendwie, ja, ich weiß immer gar nicht genau, was da alles dahinter steht, mag da auch nichts reininterpretieren, aber ich würde so, so unfassbar gerne genau diesen, vor allem sehr jungen Leuten, einfach irgendwie vermitteln können, wie krass das ist, wenn man eine ganz, ganz enge Beziehung zu seinem ersten Hund hat und der dann verstirbt und ganz plötzlich und man sich da auch nicht drauf vorbereiten kann. Und man dann rückwirkend auch so ja intensiv darüber nachdenkt, ey, ich habe das gesamte Leben von diesem Hund ja komplett gestaltet. Alles, was wir machen, alles, was der Hund erleben, erfahren durfte, habe ich entschieden. Und das ist so eine krasse Verantwortung. Und das ist tatsächlich was, was mich extrem geprägt hat, auch mit allen Hunden, ja, oder mit dem Leben der Hunde, die eben danach kamen oder noch da waren. Und das ist wirklich was, wo ich auch für mich immer so ein bisschen aufpassen muss, dass ich da nicht zu sehr den Druck auf mich setze. Nicht, wie gesagt, es geht nicht darum, dass der Hund ein perfekter Hund ist, sondern umgekehrt, dass ich der perfekte Mensch für meine Hunde sein möchte. Für, ja, wie gestalte ich das Leben? Was erlebt mein Hund alles? Was, wie geht's dem? Und ja, dass ich bloß nichts übersehe, dass ich die Bedürfnisse gut erfülle, dass ich den Alltag gut gestalte und da einfach so ein bisschen schon aus dem ganz dollen Druck von wirklich auch zu sehr überdenken rauskomme. Und das schaffe ich tatsächlich mittlerweile sehr, sehr gut, aber rutscht da doch auch immer wieder natürlich, ne? Es ist ja auch mein Beruf. Ich beschäftige mich von morgens bis abends natürlich darum, wie es Hunden geht, wie ihre Bedürfnisse sind und möchte dementsprechend da natürlich auch perfekt sein, aber ja, eben so dieses Perfekt. Ich bin nicht perfekt und ich sollte das auch von mir nicht verlangen und mich da dann auch nicht verunsichern lassen von, was machen andere alles mit ihren Hunden, weil man dann ja von 5 verschiedenen Leuten etwas aufpickt und mit Sicherheit nicht alle 5 alles machen. Und das ist immer sowas, das muss ich mir dann so im zweiten Gedankenschritt immer nochmal klar machen, dass es ja, einfach nur diese 24 Stunden am Tag gibt. Und bei mir sind die natürlich auch noch mit meiner Familie, mit meinem jungen Kind angefüllt und mit natürlich auch der Arbeit. Und das gehört ja alles dazu und im Bestfall eben auch die eigenen Bedürfnisse, die da noch unterkommen sollten. Und von daher, ja, wie sagt man so schön, die Kirche im Dorf stehen lassen und einmal so ein bisschen runterkommen von diesem Perfektionismus und auch Vertrauen, dass man schon mit dem ganzen Wissen, auch was ich habe, es für einen Hund doch sehr, sehr wahrscheinlich ziemlich gut machen werde. Also das ist so das, was mir als allererstes eingefallen ist. Und das nächste, das geht dann aber schon tatsächlich so ein bisschen zurück in die Zeit. Aber klar, ich habe jetzt einfach angefangen bei meinem allerersten eigenen Hund. Und das ist eben Niki, die kam ja im Studium zu mir. Und sie hat sich ausgesucht, quasi zu mir zu kommen. Natürlich in letzter Instanz ich, aber das war jetzt nicht so, ich suche mir jetzt einen Hund aus und guck mal im Tierheim oder sonst irgendwo, sondern sie war ja da im Studium, Wahlpflichtfach, haben wir uns kennengelernt und ja, sie wurde dort durch die Tierklinik vom Tierschutzverein, ja, ich sage immer zusammengebastelt und bei ihr trifft das ja wirklich zu, so zertrümmert, wie ihr Oberschenkel war. Und bin dann mit diesen Hunden ja spazieren gegangen, weil klar war, dass die Pflegerinnen da einfach auch kolossal viel zu tun haben. Und dann bin ich immer mit den Hunden spazieren gegangen. Und Niki hat dann ja angefangen, aus der Box auszubrechen, wenn ich gegangen bin. Und fand das ganz unlustig, wenn ich sie dann auch abends allein gelassen habe in der Klinik. Ja, und so kam Niki zu mir. Und dennoch war es so, dass ich mich da ganz arg verglichen habe. In meinem Semester gab es natürlich einige mit Hund. Und da waren dann auch so welche dabei. Ich muss wirklich mittlerweile darüber einfach lachen, weil es so konträr zu dem ist, wie ich bin und mein Hund war. So die geschniegelten, tollen Hunde, die immer frisch gebürstet waren und wo es Frauchen mit Stöckelschuhen im englischen Garten spazieren ging, die natürlich eine Spitzentopf-Figur, immer geschminkt und super Frisur und so weiter und so fort. Und irgendwie hätte ich davon damals, war ja ganz jung, wie das so ist, wenn man direkt nach dem Abi mit Studium beginnt, ich hätte davon gern mehr gehabt. Und irgendwie habe ich dann halt ganz schnell gemerkt, dass mein dreibeinig rumpelnder Hund, frisch operiert, mit aus dem Tierschutz vor vielen Dingen Angst, null erzogen und schon gar nicht irgendwie so, wie Menschen das toll finden, sich benehmend. Und dann ich nebendran. Ja, wie gesagt, ich muss ziemlich lachen darüber. Aber das ist so dieses sich vergleichen und dann gucken, ob man mit dem Hund auch in so eine Rolle reinpasst. Das möchte ich definitiv nie wieder tun und konnte das ja damals auch echt schon gut hinter mir lassen. Bei Timon war es aber dennoch so, bei meinem zweiten Hund, der dann zu Niki dazukam, dass ich für ihn quasi im Kopf schon einen Job hatte. Ich habe ja damals auch in der Rettungshundestaffel mitgearbeitet und wollte dann einfach auch einen eigenen Hund, der in den Rettungsdienst gehen kann. Und ja, habe mir da dann einen Welpen geholt, der so überhaupt nicht dafür geeignet war als Angsthund und als echt ganz üble Welpenprägephase und. Also das war auch was, dem habe ich schon ein Stück weit hinterher getrauert, das muss ich echt sagen. Auch wenn ich dann mit Timon ganz schnell so in Dog Dance longieren und in diese Richtung gegangen bin und wir da ja unseren Spaß hatten, wobei ich mit ihm auch Mantrail gemacht habe und daher auch in der Nasenarbeit echt mega spitze war. Aber das sind so Sachen, die möchte ich echt irgendwann, also zumindest ist es was, was ich super gerne probieren möchte, dass ich da so gar nichts mehr im Kopf habe. Weil bei Kenny zum Beispiel war es ja so, dass ich auch da wieder so dieses, jetzt ist Niki, mein erster eigener Hund gestorben, der so, so eng mit mir war und dann, ja, habe ich einfach schon seit ich jugendlich war immer von einem Border Collie geträumt und ich hatte ja auch ganz viele im Kundenstamm und es waren irgendwie durch die Bank weg so diese klassisch typischen Butterblümchen, Sensibelchen, ja, einfach diese diese sensiblen Dogerten, wie man so ein bisschen sagt, Border Collies, hochintelligent, super schnell, aber eben so total sensibel, ja, und einfach so das Gegenteil von Kenny quasi, der da so wup, Rambock-mäßig war. Und ja, das war ja auch so richtig quasi gegen die Wand gerannt mit dieser Vorstellung, die ich hatte mit dem Border Collie, der dann zu mir kommt und wie dann die Realität war. Und bei Muffin war es halt ja viel mehr ein, ich gucke mir einfach so komplett den Hund an und bei ihm hatte ich gar nicht wirklich eine Vorstellung. Also klar habe ich dann schon gedacht, Mensch, ne, mit dem machst du dann so Rettungshund und vielleicht auch Therapiehund. Und wir haben dann ja auch ganz viel dieses Kindergartenprojekt gemacht, aber da war es wirklich kein, ich habe für den wirklich was im Kopf in dem Sinne oder so eine Vorstellung. Also das wäre so mein Ziel. Dann habe ich noch auf der Liste zig Seminare mit Hund besuchen. Also das habe ich mit Kenny am Anfang auch noch gemacht, wo man natürlich, ne, ganz klar auch wieder hat, ey, die hat den und den Job und die ist so und so im Online-Business unterwegs. Damals halt ja nur auf Facebook sichtbar, aber auch da ist man sichtbar gewesen mit Videos und hat sich irgendwie ja doch auch nach außen präsentiert und gezeigt. Und das war damals schon was, was mich echt super gestresst hat. So dieses, und die ist Tierärztin und die ist Hundetrainerin. So dieses Tuschel, Tuschel, Tuschel. Und das ist ja im Hunde, in der Hundebubble so krass. Und dann unter Frauen, ich verstehe das immer nicht, warum gerade wir Frauen, aber ja, das Patriarchat hat da einen geilen Job geleistet. Die müssen gar nichts mehr machen. Wir Frauen machen es untereinander und knüppeln auf uns drauf. Ja, also das, dieses mit Hund auf Seminare gehen und sich da auch den Blicken aussetzen und das alles verarbeiten müssen, was ja für mich als neurodivergenter Mensch noch mal einen Tacken krasser ist, das ist was, was ich mir gar nicht so als Pflichtprogramm auferlegen möchte. Ja, Weiterbildung, ja, geht ja mittlerweile super geil, auch online, ja, und wenn dann vor Ort ohne Hund, einfach weil ich dann mehr auch mitnehme, das habe ich für mich im Nachhinein auch immer mitbekommen, weil man eben nicht so mit dem eigenen Hund beschäftigt ist und viel mehr Hunde beobachten kann und ich für mich persönlich einfach gemerkt habe, hey, ich muss mich da nicht reinzwängen in dieses, hey, lass das an dir abprallen, du kannst doch ein dickeres Fell haben. Ich bin neurodivergent, ich bin im Spektrum und ich darf für mich feststellen, das ist so krass für mich, dass ich das eben nicht so einfach abstreifen kann wie vielleicht andere und das ist okay und da darf ich einen Haken für mich dran setzen und muss mich da nicht zu zwingen, dass ich mit Hund auf Seminare gehe. Dann habe ich auf der Liste, mir die Stimmen von außen zu sehr zu Herzen zu nehmen. Sei es eben Verwandtschaft oder ja sonst wer, die denken, der Hund von der da, der müsste schon XYZ können und so sein. Und ne, so wie beim Border Kenny, der dann halt, was ist so ein Border Collie, der kann doch schon bestimmt, wer weiß was alles, wie. Und der kann noch nicht da ruhig sein. Ja, wann lernt er das dann? Ja, so all diese Fragen, die man da so gestellt bekommen hat. Und da einfach auch wieder mehr gucken, wem gebe ich überhaupt die Macht, dass er mir das sagen kann? Und wen lasse ich da überhaupt quasi so ran an mich und den Hund, um mir Dinge sagen zu können? Und von wem nehme ich mir was zu Herzen, dass ich da einfach auch nochmal ordentlicher aussondiere? Weil ich glaube, du merkst schon, so von außen sind immer ganz viele, die fragen, boah, und wie hast du das gelernt, dass du dir das nicht so zu Herzen nimmst, und das ist, ich bin da genauso wie ihr. Bei mir ist nur der leichte Vorteil, ich wohne in der Einöde. Und hier ist es halt nicht völlig normal, dass mal gerade jemand vorbeikommt und oder ich ständig zu irgendjemandem fahre zu Besuch oder so, sondern wir sind halt hier so in unserer Einöde und dadurch ist es für mich leichter, dass ich halt sagen kann, ich latsche jetzt hier nicht über die Hundewiese in Rosenheim. Früher habe ich das echt gemacht, noch mit bedruckter Jacke. Heiliger Bimbam, keine Ahnung. Den Stress würde ich mir heutzutage überhaupt nicht mehr geben wollen. Also ich bin da wirklich eine ganz normale Person, die auch wirklich immer wieder gucken und reflektieren muss. Und wo gehe ich hin, wo setze ich mich Blicken aus, was nehme ich mir zu Herzen, was kann ich wegschieben, wo habe ich Kraft zu sagen, hey, nee, falscher Empfänger, einmal zurück zum Absender, das Paket, das hat nichts mit mir zu tun, das möchte ich nicht annehmen. Das erfordert auch von mir Kraft und auch immer wieder Überlegung und Reflexion und ruhige Minuten, wo ich mit meinem Hund im Wald bin, ohne dass ich gestresst bin und einfach nur wir Zeit verbringen. Da kann ich da immer so ein bisschen Kraft schöpfen und sowas zur Seite schieben. Also ich bin da genauso wie ihr alle da draußen, die mir zuhört. Was ich auf der Liste noch habe: Mein nächster Hund wird auf Social Media mit Sicherheit erstmal nicht zum Thema gemacht, weil es aktuell auch wieder ganz heftig. Ich habe mich da jetzt gerade schon auch mit ein paar Freunden, Bekannten und auch aus dem Trainerbereich ausgetauscht. Was ist da gerade los? Ich weiß es nicht. Aber dieses ungefragt Ratschläge geben ist gerade so heftig, also wirklich auch so grenzüberschreitend. Und ja, ich weiß gar nicht, was da los ist. Unfassbar. Egal, was ich für ein Foto, für ein Video in die Story stelle, ich kann mir zu 100% sicher sein, mir schreiben Leute irgendwas, was sie besser anders. Das kannst du doch so nicht formulieren. Also ich würde das so und so sagen. Hast du mal überlegt, du könntest das doch auch so und so machen? Warum zeigst du das denn nicht so und so? Warum sagst du in dem Video das so? Das könnte man doch viel besser so sagen. Das ist jetzt nicht ausgedacht. Ich habe all diese Nachrichten, die so beginnen, im Laufe der letzten 7 Tage bekommen. 1:1 genau so. Das ist unfassbar. Und nochmal, ich kann das reflektieren. Ich kann sagen, hey, das ist mein Job. Ich kann Dinge ignorieren. Ich nehme mir das nicht zu Herzen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte mir einen neuen Hund in unsere Familie geholt und ich bekomme dann diese ganze übergriffige Masse ab, ich glaube, ich würde es nicht packen. Ich brauche ja jetzt schon Energie dafür, mir immer wieder zu sagen, die Leute sind übergriffig, nicht ich habe da ein Problem. Und ich finde Kritik, Sachkritik super genial. Es gibt immer mal wieder Sachen, auch im Podcast, wo ich Nachrichten bekomme, mir Leute sagen, hey, die Formulierung oder bei dem und dem Wort, kennst du den Hintergrund, kennst du die Herkunft des Wortes und so, wo ich dann in der ganzen Zeit danach für immer darauf achte, sage ich das Wort? Nee, das sage ich nicht mehr. Wie sage ich was? Und so weiter. Ist was ganz anderes, wenn man da Infos geschickt bekommt, die man nicht hat, ja, die man einfach nicht auf dem Schirm hatte, oder ob man gesagt bekommt, aber du musst und sollst es doch so und so sagen und warum sagst du das so und hast du mal, oh, also unfassbar. Nee, das würde ich nicht packen. Von daher, nächster Hund wird definitiv erstmal kein Thema auf Social Media. Klar, wenn ich, also nochmal, das Thema ist ja für mich aktuell überhaupt nicht da, dass ein neuer Hund in unsere Familie kommt, aber wenn, dann habe ich mir schon überlegt, klar mache ich Videos und so, weil das ja dann auch interessant ist für meinen Job und auch für die Community und das zu nutzen, aber das wird dann Monate danach genutzt, wenn schon quasi das Thema nicht mehr Thema ist. Genau. Dann habe ich auf der Liste noch Bauchgefühl und Intuition stehen. Ist natürlich so ein zweischneidiges Schwert, ne? Bei Bauchgefühl ist mir ganz wichtig, da auch nochmal mit reinzubringen. Das Bauchgefühl ist die Blaupause von dem, was wir gelernt haben, was wir selbst an Erziehung erfahren haben, was wir über soziales Lernen auch vorgelebt bekommen haben. Jetzt im Fall Hund, ne? Wie geht man mit Hund um? Wie bringt man dem was bei? Wie ist die Sicht auf den Hund? Wie ist die Sicht auf Hundebedürfnisse? Und so weiter und so fort. Von daher ist dieses Bauchgefühl, möchte ich immer nochmal erklären, aber ich glaube, wenn man von Bauchgefühl spricht, weiß jeder, was man damit meint, weil was wir alle als hochsoziale Lebewesen eigentlich ganz natürlicherweise mitbringen, ist ein gewisses Bauchgefühl dafür, was okay ist und was nicht. Das zeigen Versuche mit kleinen Kindern auch immer wieder. Ich finde das so faszinierend, wenn man kleine Kinder zum Beispiel befragt, was man essen kann und was nicht, dann sortieren sie Tierbilder sofort aus, weil sie es rein vom was finden sie okay überhaupt nicht in Betracht ziehen, dass man jetzt dieses Tier auf dem Bild essen würde. Das ist also alles erlernt und sozialisiert. Ja? Das Bauchgefühl an sich, jemandem weh zu tun, jemandem absichtlich Schmerzen zuzufügen, da ist so ein gewisses Bauchgefühl da, außer die Blaupause ist dann da leider viel größer und ja, hat uns was anderes beigebracht. Aber die Intuition ist es für mich und meinen Hund in unserer Lebensrealität eigentlich gerade passend. Und sollte ich mir den Schuh anziehen, wo ich gerade die und die Tipps bekomme, wo ich gerade das und das gesagt bekomme oder über das und das stolpere und das lese, da vielleicht nochmal so ein bisschen mehr justieren. Das war auch tatsächlich was, was ich von vielen geschickt bekommen hatte, als ich danach gefragt habe. So mehr auch aufs Bauchgefühl hören und auf die Intuition mit dem Zusatz, den ich da jetzt gebracht habe, glaube ich, kannst du dir ganz gut vorstellen, was damit gemeint ist. Ja, schlussendlich, ne, die Verunsicherung nicht so groß werden lassen, sich nicht verunsichern lassen durch, aber andere machen das andere anders. Ja, andere sind eben auch anders und andere haben ein anderes Leben und von daher, ja, da einfach auch nochmal genauer hinhören auf sich selbst und auf den Hund und was eben passend ist. Dann habe ich noch geschickt bekommen, vorab mehr Infos einholen und meinen Wertekompass füttern. Das schließt sich da ganz gut an, wenn man jetzt über das Bauchgefühl gesprochen hat, dass man auch nochmal genau hinterfragt, hey, wie ist mein Wertekompass und durch was ist der so gefüttert? Ja, was ist so die Grundlage von meinem Wertekompass? Und da dann für sich auch dieses Standing zu haben, zu sagen, so ist das, das ist mein Wertekompass und den vertrete ich und ich muss mich da nicht rechtfertigen vor anderen und auch umgekehrt muss ich anderen nicht sagen, du machst es aber perfekt, ja. Du musst nicht, wenn du ganz klar für dich hast, so wie ich jetzt zum Beispiel bei meinem Social Media Auftritt, ich habe einen ganz deutlichen, klaren Wertekompass und es ist immer wieder so, dass Leute, die eben anders mit ihrem Hund umgehen, zu mir kommen oder vielmehr in meinen Feed, in die Kommentare und wollen quasi ein Freibrief von mir, dass ich sage, hey, das ist schon okay, dass du nicht nett mit deinem Hund umgehst, aber diesen Freibrief gebe ich nicht, weil mein Wertekompass total klar ist. Das heißt, ich lasse mich nicht davon überzeugen, dass mein Wertekompass falsch ist. Und ich werde aber auch dementsprechend anderen nicht sagen, hey, das passt schon. Bei dir ist es okay, dass du nicht nett zum Hund bist. Ja, also diese Legitimation, die wird niemals von mir kommen. Es haben tatsächlich super viele geschrieben, den Stresskurs vor dem Hund machen. Und das ist auch was, was ich mich mittlerweile mit all dem wirklich unfassbar positiven Feedback zu meinem Stresskurs auch traue zu sagen. Da habe ich gelernt, stolz drauf sein zu können und sagen zu können, doch, mein Stresskurs ist sau cool und der bringt so, so vielen Leuten etwas und die Liste an dankbaren Nachrichten reißt einfach nicht ab und das rate ich mittlerweile wirklich wöchentlich, wenn ich nachgefragt werde, ich möchte mir einen Hund holen, was soll ich vorab machen? Kannst du mich beraten? Wie könnte ich mich vorbereiten? Und dann rate ich dazu, meinen Stresskurs zu machen. Dann hat mir eine Freundin geschrieben, sie würde schneller die Reißleine ziehen, wenn sie spürt, dass das für den Hund gerade nicht okay ist. Also wenn man in Situationen ist, wo man, Bauchgefühl kommt hier jetzt wieder, Intuition, wo man irgendwie merkt, nee, der Hund fühlt sich hier nicht wohl, dass man da dann einfach wirklich sich auch traut zu sagen, nee, ich gehe jetzt, sei es eben von Familienfeiern, Festen oder wo auch immer man ist, dass man sich vorgestellt hat, ah, heute probiere ich mit meinem Hund mal das und das. Da habe ich tatsächlich Leute auch früher einfach auch unterstützt in diesem, ja, das ist okay, wenn du jetzt gehst. Man spürt ja gerade, dass das für deinen Hund hier nicht der Spaß ist, den du dir erhofft hast, zum Beispiel die Trickstunde auf dem Hundeplatz, ja, man gemerkt hat, das ist einfach gerade nicht passend für den Hund oder in eine Begegnungsstunde, wo man ganz deutlich merkt, der Hund fühlt sich gerade nicht mehr wohl. Ich habe das sogar aktiv geübt, dass die Hunde anzeigen und Richtung Auto zurückgehen, weil sie raus aus der Situation gehen, wo sie gestresst sind. Dieses auf den Hund hören und dem Hund da mehr auch Macht geben, dass er mitreden kann. Also dieses früher die Reißleine ziehen. Und da würde mir noch als Zusatz einfallen, vielleicht auch sich vorab deutlicher und mehr mit der Hundekörpersprache befassen. Natürlich ist am Ende dann der eigene Hund, ne? Der spricht ganz individuell. Aber da sich vielleicht nochmal vorab auch ein bisschen mehr Infos einholen zur Hundekörpersprache. Da gibt es ja mittlerweile auch ganz tolle Bücher zu. Hier nochmal die Info, weil ich immer wieder gefragt werde. Ich habe tatsächlich eine Amazon-Liste. Ja, die findest du auf meiner Homepage, wenn du da auf Shop klickst. Da findest du ganz, ganz viele Links. Ich immer gefragt werde, wo kaufst du deine Biotan-Schleppleinen, von denen du redest? Hast du eine Bücherliste? Das ist da alles zu finden auf meiner Homepage. Einfach dogs-connection und dann .de und dann gehst du ins Menü und klickst da auf Shop und dann hast du einmal den Link zur Amazon-Liste und ganz viele andere Links, wo dann immer dabei steht, hier kaufe ich zum Beispiel die Biotan-Schlepplein, zack, ist der Link da. Also das nur nochmal so als Info. Genau, also Hundekörpersprache, solche Dinge. Und was ich dann noch als Rat mitgeben wollen würde, einfach als Info nach außen, sich vielleicht auch wirklich vor der Anschaffung beraten lassen, welcher Hund passt zu mir, weil ich es aktuell so oft habe, dass Familien wirklich teilweise absolut bekannte Arbeitsrassen als super easy peasy Familienhunde verkauft werden. Und ich finde das so schade, weil ja am Ende da dann sowohl Hund wie auch Mensch nicht glücklich sind drüber. Ja, wenn quasi der eine mit ganz völlig, ja schon fast falschen Erwartungen den Hund zu sich genommen hat und der Hund nicht gesehen wird, wie er eigentlich ist von Natur aus. Genau, also so eine Beratung vor dem Hundekauf, das bieten sehr, sehr viele an und das würde ich wirklich allen ans Herz legen, die überlegen, hey, soll ich mir einen Hund in mein Leben holen, vielleicht auch einen Zweit-, Dritthund, was auch immer, sich davor abberaten zu lassen. Und ja, ansonsten war das eine eher persönliche Liste, wie man deutlich gemerkt hat. Aber das ist ja immer was, was die Community auch ganz arg interessiert. Und ich hoffe, dass dir die Folge gefällt. Wie immer freue ich mich darüber, wenn ich Feedback bekomme. Rezensionen, gerade bei iTunes, sind ganz, ganz wichtig. Also wenn du da mal nur einen Satz dazu schreibst zu deiner 5-Sterne-Bewertung, das hilft uns extremst. Und führt auch dazu, dass der Podcast von mehr Leuten gehört wird. Ja, bis nächste Woche. Tschüss.